Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen in Matthäus Evangelium, Matthäus Kapitel 5. Ich lese uns dort Vers 31 und 32, Matthäus Kapitel 5. Es geht hier in der Bergpredigt Jesus um das Thema die Treue in der Ehe. Und da ist diese wichtige Stelle, wo er sagt, ja, bevor du mit lüsternen Blicken irgendwie auf jemand anderen schaust, dann reißt er lieber das Auge aus, also hackt er lieber die Hand ab. Also wir sollen sehr radikal sein, wenn es um dieses Thema geht. Sehr radikal. Wir müssen uns von Dingen trennen, die uns in Versuchung führen. Und dann sagt er, es ist euch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du bei diesem wichtigen Thema, bei diesem schwierigen Thema, wo es um Reinheit, um die Ehe, um Treue geht, was so wichtig ist für uns und wo wir so viel Schuld auf uns geladen haben, ob wir nun noch verheiratet sind, geschieden sind, zum zweiten Mal verheiratet sind, was auch passiert ist in unserem Leben, Herr, wir wissen, dass wir da nicht vor dir bestehen können. Denn du schaust in unser Herz, siehst unsere Gedanken und du siehst auch das Leid in unseren Familien und Ehen. Und wie wir oft hilflos sind, weil wir nicht wissen, wie wir es wieder glätten können, die Wogen, wie wir wieder zum Frieden finden können und zur Liebe zueinander. Bitte, Herr, segne jetzt diese Verkündigung, hilf mir, die richtigen Worte zu finden, dein Wort zu verkünden und wirke du mit deinem Wort in unserem Herzen. Tröste uns, wo wir verletzt wurden in unserem Leben, wo wir Not und Sünde auf uns geladen haben. Zeig uns einen Ausweg. Und segne besonders die Ehepaare heute unter uns, dass sie sich durch dieses Wort ermutigen lassen in ihrer Ehe. Amen. Momentan hören wir ja jeden Tag von einem Krieg, und zwar vom Krieg aus der Ukraine. Aber das ist ja nicht der einzige Krieg, der in der Welt tobt. Momentan gibt es an über 20 Stellen in der Welt Krieg. An über 20 Stellen. Menschen bekämpfen einander und das ist schrecklich. Aber neben diesen großen Kriegen, die es eben auch in den Nachrichten schaffen, gibt es unzählige kleine Kriege zwischen Menschen. Und zwar nicht jetzt zwischen Menschen fremder Länder und Kulturen, zwischen verfeindeten Völkerschaften oder Religionen, so das, was wir gewohnt sind. Ich rede von den millionenfachen Kriegen, die zwischen Menschen stattfinden, die sich füreinander versprochen haben, die fest zusammengehören, die verheiratet sind. Und müssen wir uns da noch fragen, warum es so viel Krieg auf der Welt gibt, wenn es schon zwischen Millionen und Abermillionen Ehepaaren Streit gibt? Muss man sich wirklich nicht wundern, warum dann ganze Völkerschaften aufeinander rennen. Denn selbst die, die ganz eng verbunden sind, miteinander Krieg führen. Warum ist das so? Warum bekriegen sich die Menschen beginnend in ihren Familien, bis das ganze Länder in scheinbar unauflöslichen Konflikten stecken? Die Bibel gibt uns eine ganz klare Antwort. Kriege sind die Folge des größten und schlimmsten Krieges der Welt. Das ist der Krieg zwischen dem Menschen und Gott. Mein Thema lautet heute, bis dass der Tod euch scheidet. Ausrufezeichen, aber eben auch Fragezeichen. Ist das wirklich so? Oder gibt es da Ausnahmen? Und mein erster Punkt lautet der große Krieg. Ja, ich rede von diesem Krieg zwischen Mensch und Gott. Dieser Krieg begann, als der Mensch nicht mehr damit zufrieden war, mit Gott in dieser herrlichen Harmonie zusammenzuleben, sondern selbst sein wollte wie Gott. Der begann in dem Moment, als der Mensch Gott misstraute. Könnte es sein, dass Gott mir etwas vorenthält, dass ich noch glücklicher werden könnte, noch mehr haben könnte? Ihr kennt die Geschichte von Adam und Eva im Garten. Sie misstrauten Gott und deshalb übertraten sie sein Gebot. Und von diesem Krieg, von diesem Uranfang da, das ist die Grundlage, das ist die Folge davon sind alle anderen Kriege in der Welt. Dieser Kriegsausbruch im Garten Eden, der führte nicht nur zur Trennung zwischen Mensch und Gott. Ja, die Menschen mussten ja dann diesen herrlichen Garten Eden, diesen Ort der Gemeinschaft mit Gott verlassen. Dieser Krieg führte auch zur Trennung zwischen Mensch und Mensch. Seitdem haben wir Streit und Mord und Krieg auf der Welt. Und ganz konkret führte dieser Krieg, der dort ausbrach, zur Trennung zwischen Mann und Frau. Da steht, sie schämten sich voreinander. Ja, sie waren nackt, sie erkannten ihre Nacktheit, das war bis dahin kein Problem. Sie hatten so ein tiefes Vertrauen zueinander, sie waren so auf einer intimen, tiefen Art und Weise miteinander verbunden, die jetzt nicht mehr da war. Ihre Vertrautheit, ihre innigliche Verbindung, die zerbrach genau dort, wo ihre Vertrautheit und innigliche Verbindung zu Gott zerbrach. Und wenn der Mensch denkt, er kann hier Frieden schaffen auf der Welt, ohne Gott, ist er auf dem Holzweg. Nur wenn diese Verbindung wieder ins Lot gebracht wird, kann auch der Mensch mit dem Menschen wieder zusammenkommen. Der Mensch begann diesen Krieg im Garten Eden und was war dann die Antwort Gottes? Gott sagte ihm, dass er einen Friedensplan hat. Er wird die Feindschaft, die der Mensch gesät hat, er wird dieser Feindschaft ein Ende setzen und er wird Gott und Mensch wieder miteinander verbinden. Das war Gottes Antwort. Und Gott ging es da nicht um einen, sag ich mal, Waffenstillstand, um ein wackeliges Friedensabkommen. Gott wollte, dass er, Gott und Mensch in Ewigkeit fest und untrennbar miteinander verbunden sind in Liebe und Hingabe und großer Freude. Eine erfüllte, eine glückliche Beziehung in alle Ewigkeit. Und so begann die Heilsgeschichte, ja, diese Erfüllung dieses Friedensplanes. Man kann auch sagen, so begann die Bundesgeschichte. Denn Gott erwählte sich Abraham und seine Nachkommen und schloss mit ihnen einen Bund. Er sagte, wir schließen einen festen Bund, ich will dich segnen und durch dich werde ich die ganze Welt segnen. Das heißt, ich werde die Menschen, die von mir weggelaufen sind, wieder zu mir holen. Er gab ihm diese Verheißung, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das heißt so viel wie, wir werden wieder verbunden sein. Und obwohl die Lage des Menschen hoffnungslos war, hielt er nie auf Dauer fest an diesem Bund, an diesem Friedensangebot, was Gott dem Menschen immer wieder gemacht hat. Er hat immer wieder Gott verlassen, ist immer wieder in diesen Krieg getreten, aber Gott hat immer wieder seinen Bund erneuert, hat immer wieder diese Bundesformel wiederholt, das ist mein Plan, ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Und das ist das große Ziel der Bibel, das ist die große Geschichte der Bibel. So können wir die Bibel zusammenfassen. Und dafür hat Christus sein Leben gegeben, dafür ist Christus in diese Welt gekommen. Er hat uns geliebt, ohne dass wir liebenswürdig waren, ohne dass wir es auch nur eine Spur verdient hätten. Im Gegenteil, wir sind ja gegen ihn. Ihr müsst euch vorstellen, mit jeder Sünde, die wir begehen, sündigen wir gegen Gott. Das ist immer wieder ein feindlicher Schlag gegen Gott, unseren Schöpfer. Wir sagen ja so gern, das ist so die hehre Aussage der Bibel, warum das Christentum so etwas Besonderes ist, weil nämlich dort drin steht, liebe deinen Nächsten und sogar, und deshalb ist Jesus ja so toll und alle finden Jesus toll, auch die gar nicht an ihn glauben und auch andere Religionen, weil Jesus gesagt hat, liebe deine Feinde. Wow, das ist toll. Deshalb ist Jesus so cool, ja? Liebe deine Feinde. Nun geh mal zu jemandem, der gerade seine Angehörigen im Krieg verloren hat, der angegriffen wurde, der tief verletzt wurde und sag ihm, liebe deine Feinde. Da ist es auf einmal vorbei mit diesem Hehren, ach, das ist so toll. Wir können das nicht. Liebe deine Feinde. Aber Jesus hat es getan. Er hat uns geliebt, das heißt, er hat unsere Schuld, das Schlechte, was wir getan haben, das Böse, was wir getan haben, unsere Sünde auf sich genommen und die Strafe dafür am Kreuz getragen. Er hat sozusagen reinen Tisch gemacht zwischen uns und Gott, hat für Gerechtigkeit gesorgt und schenkt uns diese Vergebung, schenkt uns diese Gerechtigkeit. Und so hat er uns mit Gott verbunden, hat diesen Bund zwischen Gott und Menschen wieder geschlossen. Wir lesen das schon in Jeremia 32. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Und Jesaja sagt, dieser Christus, der da kommen wird, der Messias, das wird der Bund sein. Er nennt ihn direkt, das ist der Bund. In Christus haben wir diesen Bund, sind wir mit Gott verbunden. Und Paulus, der Apostel, geht dann in vielen seiner Briefe auf dieses Thema ein. Und zwar genau wie die alte Bundesverheißung sich im neuen Bund in Christus erfüllt hat. Und jetzt passt auf, was Paulus über die Ehe schreibt. Er lüftet im Epheserbrief ein großes Geheimnis, sagt er. Epheser 5, Vers 31. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis, sein Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Ein großes, ein tiefgründiges Geheimnis, also eine Wahrheit, die bislang verdeckt, nun aber offenbart ist. Die Ehe zwischen Mann und Frau war von Anfang an als ein Bund gedacht, der auf die verheißene und vollkommene Bundesgemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Christus und der Gemeinde hinweisen sollte. Die Ehe ist nicht so zum Selbstzweck da, damit Mann und Frau eben fest miteinander verbunden sind. Von Anfang an gab es einen Plan damit. Sie sollten von Anfang an auf diese große Bundesverheißung, Gott und Mensch wieder vereint, hinweisen. Deshalb lautet mein zweiter Punkt das große Geheimnis. Die Vereinigung von Christus und der Gemeinde ist wesensverwandt mit der ehelichen Vereinigung zwischen Mann und Frau. Das ist das große Geheimnis. Das ist also kein Zufall. Ja, ihr kennt doch diese Filme, wo irgendjemand einen besonderen wertvollen Schmuck geschenkt bekommt von seinem Vater oder von seiner Mutter, ein Amulett. Und die Eltern sterben, das letzte Andenken, was er hat, ist dieser Schmuck und er freut sich sehr darüber, hat er immer mit dabei und dann beginnt eine wilde Verfolgungsjagd und sie müssen einen Schatz suchen und am Ende kommen sie zu der Höhle, wo der Schatz ist und dann stellt sich heraus, der Schlüssel zum Schatz. Ach, das ist ja mein Amulett. Ach, ich hatte die ganze Zeit den Schlüssel dabei. Jetzt ist es raus. Ist nicht bloß ein Andenken. Mein Vater hat mir den Schlüssel zum Schatz mitgegeben. Und so müsst ihr euch das vorstellen, ja? Als Gott am Anfang die Ehe von Mann und Frau gestiftet hatte, hatte er schon die Vereinigung von Christus und der Gemeinde vor Augen. Das war der große Plan. Deshalb wird im Alten Testament an vielen Stellen eben von der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk so gesprochen, dass Gott der Eheherr ist und das Volk seine Frau, seine Braut. Der dreieinige Gott, der sich selbst völlig genug ist, der unabhängig und frei ist, der uns nicht braucht, das heißt das, der uns zu seinem Glück nicht braucht, hat sich aus Liebe, aus überbordender Liebe festgelegt, in Ewigkeit mit einem Volk, und zwar mit seiner Gemeinde, verbunden zu sein. Wenn ihr manchmal in die Diskussion geratet, ob es Außerirdische gibt, nein, gibt es nicht, deshalb. Gott hat einen Plan, er will mit einem Volk in Ewigkeit verbunden sein. Und das ist das. Das große Geheimnis der Ehe ist die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Ein Geheimnis, welches durch Christus nicht nur offenbart wurde, dass alle merken, darum geht es, sondern erfüllt wurde. Dafür ist er Mensch geworden. Dafür ist schon sozusagen in Christus, in dem Gottes Sohn Mensch wurde, Menschheit und Gottheit verbunden. Aber dafür ist er dann stellvertretend für unsere Sünden am Kreuz gestorben, hat sich aufgeopfert, hat sich hingegeben. Und dann ist er auferstanden, hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, gibt uns jetzt seinen Geist, um uns zu führen, um uns für zu sorgen. Versteht ihr diese ganzen Eigenschaften, die wir durch das Evangelium sehen, durch Christus sehen? Liebe, Hingabe, Treue, Aufopferung, Fürsorge. Diese wunderbaren Wahrheiten über diesen Liebesbund zwischen Gott und seinem Volk, die sollen wir durch unsere Ehen in der Welt bezeugen. Darum geht's. Deshalb diese Verbindung. Deshalb komme ich zum dritten Punkt, vom großen Geheimnis zur großen Liebe. Es ist die große Liebe, die wir zeigen sollen, zwischen Gott und seinem Volk. Und ich möchte euch einige Anwendungen oder Auswirkungen dieses Geheimnisses zeigen. Was bedeutet das, dass die Ehe sozusagen ein Bild ist, eine Vorschattung von dieser Beziehung zwischen Gott und der Gemeinde? Erstens, eine Ehe darf nicht geschieden werden. Wenn Mann und Frau heiraten, treten sie in einen Bund fürs ganze Leben. Da sagt man heute, das ist doch antiquiert, das ist doch, ich meine, wer es kann, okay, aber davon kannst du nicht ausgehen, dass zwei Menschen ein Leben lang zusammenbleiben können. Also schindet euch doch nicht so, denkt doch mal an eure Kinder und so weiter und so fort. Ne? Nein, Mann und Frau sollen sich nicht scheiden lassen. Warum? Weil Gott in einen ewigen und unverbrüchlichen Bund mit uns getreten ist. Gott will sich in Ewigkeit mit uns, mit seiner Gemeinde vereinen. Und es ist eben diese Unzerbrechlichkeit, die durch die Ehe bezeugt werden soll. Das ist der Grund, warum wir uns nicht scheiden lassen sollen. Jesus sagt später im Matthäus-Evangelium, Matthäus 19, Vers 6, so sind die beiden ein Fleisch. Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Das ist die erste Auswirkung, die erste Anwendung dieses Geheimnisses. Die zweite lautet Treue. Es geht also nicht nur darum, dass man halt irgendwie zusammenbleibt. Wir wohnen schon in getrennten Wohnungen, aber wir haben auf dem Blatt Papier sind wir ja immer noch verheiratet oder so. Hauptsache, wir sind nicht geschieden. Also es geht natürlich um mehr. Es geht um Treue. Bis in die Gedanken und Wünsche des Herzens hinein. Ja, was hat Jesus vorher gesagt? Wer schon mit seinen Augen, mit seinen Gedanken schon sozusagen einen anderen begehrt, eine andere begehrt, der hat ja schon die Ehe gebrochen. Wir sollen bis in unser Herz treu sein. Ehe, also verheiratet zu sein, bedeutet nicht leben und leben lassen. Wir haben einen guten Deal geschlossen. Wir haben uns aneinander gewöhnt. Ich gebe dir das, was du brauchst. Du gibst mir das, was ich brauche. Ich gebe dir deine Freiheit. Du gibst mir meine Freiheit. Das, was heute oft unter einer gut funktionierenden Ehe verstanden wird, ja, eine Ansammlung von guten Kompromissen. Aber eine gute Ehe ist mehr als eine Ansammlung von guten Kompromissen. Ein Fleischsein ist mehr. Ein Fleischsein bedeutet, für den anderen zu leben, ihm zu dienen, ihn bedingungslos zu lieben. Deshalb die dritte Auswirkung dieses Geheimnisses, das ist Gemeinschaft. Gemeinschaft. Und dann denken wir natürlich, das ist doch also ziemlich offensichtlich, oder? Darum heiratet man doch, ja? Damit man endlich zusammen ist, damit man Gemeinschaft hat. Aber ihr verheirateten Ehepaare, die ihr schon eine Weile verheiratet seid, überlegt mal kurz, wie viel Gemeinschaft habt ihr miteinander? Wie viel Gemeinschaft habt ihr in eurem Ehealltag? Und ich meine jetzt nicht zusammen irgendwie einen Film gucken oder so, das ist auch schön manchmal, sondern wenn ich von Gemeinschaft rede oder wenn die Bibel von Gemeinschaft redet, dann bedeutet das Kommunikation. Also man redet miteinander, das heißt, man gibt Anteil an seinem Inneren. Das kann ich ja nur durch Worte. Gut, ich kann einen Schmollmund ziehen, ich kann bockig sein, ich kann eingedickt sein oder wütend sein, da gebe ich auch Ausdruck von meinem Inneren. Aber damit der andere mich wirklich verstehen kann, ich kann auch grinsen und ständig lachen, das geht auch, ja. Aber damit der andere mich wirklich verstehen kann, dann muss ich mich mitteilen durch Worte. Ich muss mein Innerstes durch Worte weitergeben. Das ist Kommunikation. Man gibt den anderen Anteil an seinem Inneren, an seinen Gefühlen. Das ist wichtig in einer Ehe, diese Gemeinschaft durch Kommunikation. Und wenn man sich nicht mehr unterhält oder immer weniger unterhält, wirklich miteinander spricht, dann kennt man sich immer weniger. Klar, wenn ich nicht mehr weiß, wie es dem anderen geht, was ihm innerlich ausmacht, dann kenne ich ihn immer weniger und das führt dann zur Entfremdung. Und wenn man sich weniger kennt, dann kann man sich weniger vertrauen. So ist das eben. Wer sich richtig gut kennt, der kann sich auch vertrauen. Der kennt den anderen und weiß, was er an ihm hat. Drittens war also Gemeinschaft. Und jetzt kommen wir zur vierten Auswirkung. Das ist die geistliche Gemeinschaft. Ihr seht, das ist also ein ganz wichtiges Thema. Die geistliche Gemeinschaft vertieft das nochmal. Eine Ehe ist eine geistliche Unternehmung. Das ist ja das große Geheimnis der Ehe. Und darum soll man eben keinen ungläubigen Menschen heiraten. Wenn man mit einem ungläubigen Menschen verheiratet ist, dann soll man sich auch nicht scheiden lassen, sagt die Bibel ganz deutlich. Man kann ein großer Segen sein für den anderen, aber wenn man halt noch vor dieser Entscheidung steht, dann ist die Antwort der Bibel ganz klar, heiratet keinen Ungläubigen. Und darum soll man vor allem mit dem Ehepartner geistliche Gemeinschaft pflegen. Wie macht man das? Indem man zusammen Bibel liest, betet, singt, Andacht macht, Gottesdienst besucht und so weiter. Die erste Regel, die ich jungen Ehepaaren weitergebe, wenn sie zu mir kommen und sagen, wir haben eine Beziehung und wir wollen herausfinden, sind wir füreinander bestimmt oder wir wollen heiraten. Die erste Regel, die ich ihnen sage, passt auf, wenn ihr heiraten wollt und vor allem, wenn ihr hier in dieser Gemeinde getraut werden wollt, müsst ihr heute noch anfangen, täglich geistliche Gemeinschaft zu haben. Eine kurze Zeit geistliche Gemeinschaft und wenn ihr nur am Telefon miteinander betet. Es ist diese geistliche Gemeinschaft, die euch in allen Bereichen eures Lebens und eurer Ehe zutiefst verbindet. Ihr kennt doch dieses Buch, Die Sprachen der Liebe. Oder? Die fünf Sprachen der Liebe, schon mal gehört? Sind es fünf Sprachen? Ja, also zum Beispiel Geschenke schenken. Manche reagieren auf Geschenke schenken. Ja? Wenn euch jemand ständig Geschenke schenkt, dann ist das anscheinend seine Sprache der Liebe. Wenn er ihm was Gutes tun wollt, schenkt ihm auch mal was zurück. Dann freut er sich. Oder andere ist es mehr so mit Sprechen, dass man miteinander spricht. Oder der nächste ist, dass man durch Berührungen, durch Nähe, durch Zeit miteinander verbringt. Also es gibt verschiedene Kanäle, durch die manche Menschen besonders ihre Liebe weitergeben oder Liebe empfangen. Das ist ziemlich genial und das ist auch gut zu wissen, dass man sich dann aufeinander einstellen kann. Täglich miteinander und füreinander zu beten, das ist eine Liebessprache, die in vielerlei Hinsicht diese anderen Liebessprachen miteinander zusammenbringt. Das ist fast die schönste Liebessprache. Im gemeinsamen Gebet kommen wir uns ganz nah und öffnen uns voreinander. Da kriegt der andere einen Blick in meinem Herz. Es ist ein Erlebnis zuzuhören, wenn dein Mann oder wenn deine Frau dich vor Gott bringen und für dich beten, für dich eintreten, wenn ihr das füreinander macht. Und wenn ihr das täglich macht, dann wird es eure gesamte Beziehung mit der Liebe zu Gott und zueinander durchtränken. Ich weiß das, es ist selbst in christlichen Ehen so, dass es Ehepaaren schwerfällt, einfach miteinander Bibel zu lesen, miteinander zu beten. Man ist es so sehr gewöhnt, das für sich alleine zu machen. Aber es sind die beiden ein Fleisch. Macht es zusammen, betet miteinander und wenn es euch irgendwie unangenehm ist, fangt trotzdem damit an. Dann sprecht halt das Vaterunser erstmal miteinander einen Monat lang. Bis ihr euch daran gewöhnt, betet miteinander, bringt den anderen vor Gott. Das ist eine Liebessprache, die eure Ehe mit der Liebe Gottes durchtränken wird. Und weil uns das manchmal so schwer fällt oder weil so viel Leid passiert ist in manchen Ehen oder weil wir so, sagen wir mal, eingespielt sind und manches dadurch auch schon abgestumpft ist und man nicht mehr so richtig in Kommunikation miteinander ist, weil die Ehe halt einfach mit dem Alltag zu kämpfen hat, so ist das. Möchte ich euch sehr ans Herz legen, einmal einen Ehekurs zu besuchen. Ja? Es gibt einen Ehekurs, den ich sehr empfehle, der ist nächstes Jahr im Juni wieder. Also ich habe eigentlich Flyer mitgebracht, habe ich jetzt vergessen, ich schicke euch das dann nochmal. Nächstes Jahr im Juni gibt es einen wunderbaren Ehekurs in Sachsen. Man muss also ein bisschen von der Familie weg und von der Gemeinde und von der Stadt und von der Arbeit, das ist gut. Man braucht eine Trennung und dann kann man mal wirklich eine Woche lang Urlaub für die Ehe machen. Seine Ehe pflegen. Dieser Ehekurs, der läuft folgendermaßen, damit er ein bisschen eine Vorstellung bekommt davon, dass ein sehr guter Eheseelsorger und einer, der auch Pfarrer ist und sich in vielen Bereichen gut auskennt, dass er die verschiedenen Bereiche der Ehe miteinander bespricht. Er hält sozusagen so, er gibt Input für eine Stunde bis zwei. Und dann anschließend an diesen Input gibt er 3 bis 5 Fragen. Die schreibt dann jeder mit. Und dann gehen die Frauen hoch in die Zimmer, man ist dann in so einem Gemeinschaftshaus, die gehen in ihre eigenen Zimmer und sollen dann die Fragen schriftlich beantworten. Und die Männer, die bleiben einfach unten sitzen, die stört das nicht so sehr, wenn noch andere Männer mitschreiben. Ja. Und dann soll jeder diese Fragen beantworten. Also es ist nicht so, dass wir alle miteinander in einer großen Gruppe dort unsere Eheprobleme wälzen, sondern jeder schreibt dann so für sich auf. Und dann gehen die Männer hoch zu ihren Frauen, man wechselt den Fragebogen und jeder liest sich zweimal in Ruhe das vor, durch, was der andere geschrieben hat. Und dann nimmt man sich nochmal eine halbe Stunde Zeit, um miteinander über diese Antworten zu reden. Und versucht immer wieder auch dabei zu lernen, über seine eigenen Gefühle, über sein Inneres zu reden. Das muss man lernen. Gerade uns Männern fällt das schwer. Ja? Der Mann hat uns dann dort eine Liste mit Adjektiven gegeben und da konnte man dann nach großen Sparten gucken, sodass wir dann gucken, wie fühle ich mich denn jetzt? Ja? Also warum bist du zu diesem Ehekurs gekommen und wie fühlst du dich dabei? Ja, warum bin ich gekommen? Das weiß ich schon. Aber wie fühle ich mich? Oh, das könnte passen. So. Und aber nach einer Woche lang solche Fragestellungen beantworten und mit dem Ehepartner sprechen, da wird man warm, da kommt man richtig rein. Man lernt wieder miteinander zu kommunizieren. Und das ist gut, das braucht die Ehe. Die Ehe muss ab und zu mal gepflegt werden. Es gibt Leute, die machen ihren Job jedes Jahr Weiterbildung, Kommunikationstrainings und lauter so ein Zeug. Und die Ehe, ja, die läuft halt irgendwie. Pflegt eure Ehe und wartet nicht darauf, bis es große Probleme in der Ehe gibt, sondern geht mal zu so einem Ehekurs. Und wenn er euch jetzt sagt, was machen denn dann meine Kinder? Holt Oma und Opa oder sonst wen oder fragt mich. Ja? Eure Kinder werden es euch danken, wenn eure Ehe glücklich ist. Also Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft. Und es gibt noch eine Auswirkung dieses Geheimnisses der Ehe, nämlich Vergebung. Das ist das, was wir brauchen. Ja? Wir schaffen es ja nicht, das durchzuziehen, von dem ich gerade geredet habe. Und wie wichtig ist es dann, sich immer wieder zu vergeben? Und ihr wisst es auch, je näher sich manchmal zwei Menschen stehen, desto schneller und desto tiefer kann man sich verletzen. Ja? Du kennst mich doch so gut, wie kannst du denn das jetzt zu mir sagen? Und so. Also man kann sich sehr tief verletzen. Und wie wichtig ist es dann, dass man sich immer wieder gegenseitig oder miteinander unter das Wort der Gnade stellen kann und von Christus Vergebung und Liebe empfangen kann. Die Vergebung, die man empfängt, weitergeben kann. Dass ich wirklich vor dem Angesicht Christi dem anderen anschauen kann und behandeln kann, nicht auf Grundlage dessen, was er zu mir getan oder gesagt hat, sondern was Christus für ihn und für mich getan hat. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Ihr könnt euch die Ehe folgendermaßen vorstellen, wie so eine Finnhütte. Ja, eine Finnhütte hat nur zwei Seiten, zwei Dächer. Es ist kein Haus unten, keine Wände. Es ist einfach nur zwei Seiten von den Dächern. Ne? Und damit diese Finnhütte hält, braucht es trotzdem ein gutes Fundament, wo das drauf steht, damit die beiden Seiten verbunden sind. Wenn dieses Fundament fehlt, ist es einfach nur so eine Bude, die sich Kinder im Wald bauen, die geht irgendwann kaputt. Aber wenn dieses Fundament drunter ist, was diese beiden Seiten zusammenhält, dann hält's. Und Christus ist dieses Fundament. Christus ist die Quelle, die Grundlage für die Liebe und für die Vergebung zueinander. Was ist aber, wenn die große Liebe, von der ich gerade geredet habe, die ja so schön ist, nicht mehr da ist? Dann lässt man sich scheiden. Ja, einer der meisten Scheidungsgründe oder was man sehr oft hört ist, wir lieben uns nicht mehr. Wenn es eben nicht mehr so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, und so war das damals eben auch schon so, dann durfte man der Frau einen Scheidebrief geben und sie aus der Ehe entlassen. Das hat Mose in seinem Gesetz so gesagt, 5. Mose 24. Und die Schriftgelehrten kommen zu Jesus und sagen, schau doch mal, darf man das so machen? Ist das in Ordnung? Und Jesus klärt nochmal deutlich darüber auf, dieses Gebot hat Gott gegeben wegen eurer Herzenshärtigkeit. Dieses Gebot will Ehescheidung nicht legitimieren, erst recht nicht normalisieren. Das, was heute Alltag ist, Ehescheidung ist absolut normal. Dieses Gebot ist gegeben worden, weil es, auch wenn es Gott missfällt und auch wenn es Menschen zutiefst verletzt und wenn es viel Schaden anrichtet, zum Beispiel bei den Kindern, es kommt trotzdem zur Ehescheidung. Es kann noch so klar sein, so deutlich sein, Gott kann noch so sehr sagen, was ich verbunden habe, das sollte nicht scheiden. Es kommt zu Ehescheidungen. Und in diesen Fällen wurde durch dieses Gebot aus 5. Buch Mose die Rechte der Frau einigermaßen bewahrt. Denn die entlassene Frau hatte im alten Orient damals eben im Normalfall keine Rechte. Angesichts dieser Tatsache erließ Gott dieses Gesetz, um diese schlimme Lage, um die schlimme Situation der Frauen, ja, um die schlimme Lage einzudämmen und die Situation der Frauen zu verbessern. Ja, dieser Scheidebrief, der musste geschrieben werden, das war nicht so einfach, man musste jemanden finden, der schreiben konnte. Es kostete Geld, die Sache wurde offiziell. Das ist so ähnlich wie heute ja immer noch, dass man sich nicht einfach am Küchentisch scheiden kann, sondern man muss das offiziell machen. Man muss vors Amt gehen. Und das ist wenigstens etwas, was erstmal vor diesem, ja, vielleicht Entschluss, den man fassen will, voller Wut und Zorn zurückhält, dass man erstmal wieder zur Besinnung kommt und sich das überlegt und vielleicht wieder zusammenfindet. Das ist eine Hilfe. Aber Jesus sagt deutlich in Matthäus 19, Vers 4, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein? So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Aber selbst Jesus macht hier eine Ausnahme. Er sagt, es sei denn aufgrund von Unzucht, also von Ehebruch. Der Mensch in seiner Sündhaftigkeit, der ist tatsächlich dazu fähig, eine Ehe, etwas Wunderbares, etwas, was Gott geschenkt hat, dermaßen kaputt zu machen, dass sie entbunden werden kann. Dass es die Möglichkeit gibt, in diesem besonderen Fall. Aber, ganz wichtig, nicht muss. Auch da ist Versöhnung möglich oder was sollte alles dafür getan werden. Und das führt mich jetzt zu drei Schlussfolgerungen. Die erste Schlussfolgerung lautet, die ich schon gesagt habe, Ehe nur mit einem gläubigen Menschen. Das ist eine geistliche Angelegenheit. Also nicht für euch Jungpaare, die ihr noch nicht verheiratet seid, Ehe mit einem Menschen, der am Glauben interessiert ist, sondern der gläubig ist. Ja? Die zweite Schlussfolgerung lautet, eine Ehe sollte nach Möglichkeit gut vorbereitet werden. Ja, alles im Leben bereitet ihr gut vor. Jahrelang geht ihr zur Schule, macht eure Ausbildung, studiert, macht Weiterbildung. Jeder Urlaub ist bis ins kleinste Detail gut vorbereitet, damit auch alles klappt und wir viel Spaß haben. Und in die Ehe schlittern junge Paare einfach so hinein, weil wir haben uns ja lieb, es wird schon alles gut gehen. Und da sage ich, nein, die Ehe ist doch das Wichtigste hier in diesem Leben, neben der Beziehung zu Gott. Also bereitet sie gut vor. Ganz konkret kann man das durch einen Ehevorbereitungskurs machen, dass man also mehrere Gespräche nicht nur miteinander, sondern mit einem erfahrenen Ehepaar führt und dann einfach die wichtigsten Grundlagen der Ehe miteinander bespricht. Aber noch was ganz wichtig ist, dass man überhaupt über alle wichtigen Dinge des Lebens einmal miteinander spricht. Das heißt, dass man sich kennenlernt. Wenn man ineinander verliebt ist, spricht man meistens nur über die Lieblingsthemen, die einen sowieso schon verbinden und die anderen lässt man außen vor. Kommt man an irgend so ein Thema, wo es so ein bisschen kratzt und Spannung gibt, oh nee, das spreche ich nicht mehr an. Das ist nicht schön. Und der Ehekurs ist dafür da, dass man mal alle Themen, Finanzen, Schwiegereltern, Kinder, Urlaub, Einrichtung, Wohnen und so weiter miteinander bespricht und merkt, du hast eine ganz andere Vorstellung davon. Aha, naja, du hast also 10.000 Euro Schulden. Ist ja interessant. Gut, dass ich es weiß. Ja? Man kann nicht jedes Problem schon lösen im Ehekurs. Man kann nicht die ganze Ehe schon vorbereiten bis zur Farbe des gemeinsamen Grabsteins oder so. Ja? Aber man kann es schon mal ansprechen, damit man weiß, wie tickt der andere, worauf lasse ich mich ein, damit man sich besser kennenlernt. Darum geht es in einem Ehekurs. Eine Ehe sollte gut vorbereitet sein. Und noch eine dritte Schlussfolgerung. Das ist, dass man wirklich seine Abhängigkeit von Jesu Liebe vor Augen hat und gemeinsam das sieht. Wir beide in unserer Ehe sind abhängig von der Liebe Jesu. In der Bibel gibt es ein Buch, was sehr auf romantische und wunderschöne Art die Liebe zwischen Mann und Frau beschreibt. Und das ist das Hohelied Salomos. Das sind mehrere Liebesgedichte über die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und dort heißt es dann am Höhepunkt: Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Das ist also ein Bild, und mit diesem Bild wird nochmal verstärkt, dass sich Ehegatten einander hingeben sollen. Ein Siegel ist ja das Zeichen dafür, das gehört mir. Und wenn ich sage, mein Siegel soll auf dein Herz, dann heißt das, du gehörst mir. Aber sie sagt ja, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz. Das heißt, das geht in beide Richtungen. Ich gehöre dir und du gehörst mir. Oder an den Arm. Meine ganze Kraft gehört jetzt dir und deine Kraft gehört mir. Das ist das, was ihr euch vor dem Traualtar versprochen habt, zugesagt habt. Man gehört nicht mehr sich selbst, sondern dem anderen. Man identifiziert sich mit dem anderen. Also das ist diese große Liebe, von der hier die Rede ist. Und jetzt fügt das Hohelied Salomos eine Erklärung dazu, eine Grundlage. Wie kann man das machen? Wir haben ja gerade festgestellt, das ist so schwer auf Dauer. Jetzt kommt ein Denn. Denn die Liebe ist stark. Also der Grund für diese hingebungsvolle Beziehung ist diese starke Liebe. Wie ist sie? Stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist eine Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können sie Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um der Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Wahre Liebe ist unwiderstehlich, unerschütterlich, intensiv, beständig, unbezahlbar und unkäuflich. Und dieses Hohelied der Liebe führt Paulus im Korintherbrief in gewisser Weise weiter. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Und diese Liebe, von der Salomo sprach und auch von der Paulus spricht, das ist eine Liebe, die wir eben nicht aus uns selbst heraus erzeugen können. Aus uns selbst heraus sind wir Egoisten. Wir sind von Selbstliebe geprägt. Das ist unser tiefstes Wesen. Wenn wir sagen, ich liebe dich, meinen wir ganz oft, ich liebe mich und will dich deshalb haben. Diese Liebe, sagt das Hohelied, ist eine Flamme des Herrn. Die brennt nicht im Herzen des Menschen, warum wir Hoffnung haben können mit dem Menschen, dass alles irgendwie doch noch gut wird, weil der Mensch hat ja diese Liebe in sich. Nein, das ist eine Flamme des Herrn und Gott muss diese Flamme, diese Liebe in uns geben. Sie ist übernatürlich, sie ist eine Eigenschaft Gottes. Aber was hat Gott verheißen? Was habe ich am Anfang gesagt? Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich bin dein und ihr seid mein. Das heißt, Gott will uns mit dieser übernatürlichen Liebe füllen. Und er schenkt uns diese Liebe in Christus. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und er flößt sie uns ein durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, schreibt Paulus. Und ich schließe jetzt mit einem Bild, was uns die Bibel gibt. Das Bild des Gartens. Das Wort Garten spielt im Hohelied Salomos eine besondere Rolle. Es ist in gewisser Art und Weise ein Schlüsselwort. Denn der Garten ist dort der Ort der intimen Zusammenkunft zwischen Mann und Frau. Gärten waren damals abgeschlossen, private Orte. Ja, das war der Ort der intimen Zusammenkunft zwischen Mann und Frau. Wir lesen im Hohelied zum Beispiel: Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse seine herrliche Frucht. Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut, ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam, ich esse meine Wabe samt meinem Honig, ich trinke meinen Wein samt meiner Milch, esst, meine Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Nun, das Wort Garten spielt aber nicht nur im Hohelied Salomos eine Rolle, sondern wir finden es an einigen wenigen Stellen noch in der Bibel. Die erste Stelle ist gleich ganz am Anfang. Es ist der Garten Eden, es ist sozusagen dieser paradiesische Garten, wo der Mensch das erste Mal sündigte. Es war der Garten, wo es sozusagen zum Bruch kam in der Beziehung zwischen Gott und Mensch, aber eben auch zwischen Mann und Frau. Der intime Ort, wo Mann und Frau dann in hingebungsvoller Liebe im Hohelied wieder zusammenfinden, ist auch ein Garten. Doch wie wird diese wahre tiefe Liebe zwischen Mann und Frau bewirkt? Wie kommen sie in diesem Liebesgarten hinein? Durch die Liebe Christi, durch das Evangelium. Und deshalb ist es kein Zufall, dass das Blutvergießen Jesu in einem Garten, nämlich Garten Gethsemane, anfing und dass das Evangelium sozusagen beendet wurde mit der Auferstehung, die auch in einem Garten stattfand. Das Kreuz Christi ist eingerahmt von zwei Gärten. Der Bruch im Garten wird durch das Leiden Jesu, welches im Garten begann und endete, geheilt. Und so werden Mann und Frau wieder in den Garten der Liebe Gottes zurückgeführt. Amen. Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, wir sehen diese wunderbare Geschichte der Bibel, wie du über all die Jahrhunderte festgehalten hast an deinen Rettungsplan, an deinen Liebesplan, an deinen Friedensplan, obwohl die Menschen sich geweigert haben und immer wieder ihre eigenen Wege gehen wollten und immer wieder als Konsequenz übereinander hergefallen sind. Wir sehen das, Herr, bis in unsere Kreise, unsere Familien, unsere christlichen Gemeinden und Familien hinein, wie schwer und wie hart Ehen und Familien bedrängt sind, wie viel Streit und Not es gibt, wie es Scheidung gibt und Trennung und Verletzung. Das ist unsere Realität, Herr, wie es Sünde gibt gegen den eigenen Ehegatten, in unserem Herzen, auch in unseren Worten und Taten. Keiner von uns kann sich freisprechen, Herr. Keiner kann sagen, ich habe wirklich geliebt. Aber du hast uns wirklich geliebt. Herr Jesus, du hast all diese Schuld, die wir auf uns geladen haben, auf dich genommen und vergibst uns. Und du schenkst Heilung und Versöhnung. Und darum wollen wir dich bitten, Herr. Segne die Ehen in dieser Gemeinde. Segne die Ehen, wo einer vielleicht mit einem Ungläubigen verheiratet ist, dass er ein Segen sein kann für seinen Ehepartner. Segne auch die, die geschieden sind, wo die Beziehung ganz zerbrochen ist. Heile ihr Herz, Herr. Schenke ihnen, dass sie sehen können, dass du einen Plan für sie hast, einen Weg für sie und dass du sie liebst und festhältst und führst. Wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist und mit deinem Wort und mit deiner Liebe in unserem Herzen wirkst und uns bereit machst, einander zu lieben, so wie du uns geliebt hast. Amen.